Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Ja, herzlich willkommen zum Deep Dive Cleantech Podcast. Mal wieder eine Live-Aufnahme. Und zwar bin ich heute auf der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung der ILA in Berlin und habe mich hier getroffen mit Ivor von Dartel. Er ist Mitgründer und CEO von Veridion. Hallo Ivor.
Guten Morgen.
Guten Morgen. In aller Frische, kannst du mal ganz kurz erklären, was ihr denn so macht und was ist denn überhaupt Veridion für ein Unternehmen? Zwei Sätze.
Veridion entwickelt batterieelektrische Flugzeuge für den Lufttransport auf Kurzstrecken. Es ist ein klassischer konventioneller Flieger, ist aber komplett batterieelektrisch angetrieben. Es hat den Vorteil, dass es nicht nur klimafreundlich und nachhaltig ist, aber auch unglaublich konkurrenzfähig, was die Betriebskosten anbelangt. Das heißt, es wird zugänglich sein für sehr viele Reisende.
Damit hast du schon fast meine zweite Frage mit beantwortet. Denn die Frage ist, welchen Schmerz oder welches Problem löst ihr denn vor allen Dingen? Also das klimaneutrale Fliegen oder eben auch die Kurzstrecke, das günstige Fliegen, die Betriebskosten. Was ist so euer erster Ansatz, gerade wenn es nachher in den Vertrieb hineingeht?
Ich denke, wir lösen drei Probleme in der Gesellschaft. Erstens, wir ermöglichen es weiterhin in der Luft zu reisen. Es gibt halt einen großen Reisebedarf, um innerhalb kurzer Zeit gewisse Strecken zu bereisen. Und wir machen das nachhaltig. Das Zweite, was wir lösen, ist es auch energieeffizient zu machen. Wir haben auch neben Klimaproblematik auch eine Energieknappheit. Nicht nur saubere Energieknappheit, generell Energieknappheit. Und drittens, durch die Wirtschaftlichkeit ermöglichen wir es auch, Regionen, die heute schlecht angebunden sind, wieder zu verbinden. Wir haben in Deutschland mehr Flugplätze als ICE-Bahnhöfe und die sind auch besser gestreut. Das heißt, auch die ländliche Region oder mittelgroße Städten mit Flugplätzen können sich wieder mit anderen Regionen verknüpfen.
Jetzt haben wir trotzdem ein Kurzstreckenparadoxon, wenn man so möchte, weil einerseits, das wird der gesellschaftlich inzwischen ja auch sehr stark gepredigt, aber auch die Logistik in Teilen macht es ja doch dann ein bisschen einfacher zu voraussetzen, zu sagen, dass gerade die Kurzstrecke über die Bahn gemacht wird und eben nicht über den Flieger.
Ja.
Ist das eine tatsächliche Konkurrenz, die dort da ist? Oder sagt ihr, die Bahn ist eh verspätet und wir haben ja eine so hochprofilige Nutzerklasse, da rühren wir gleich nochmal drüber, die Nutzer sind ja wahrscheinlich dann Business-Leute, dass ihr sagt, das ist eigentlich keine echte Konkurrenz?
Eigentlich nicht, weil wir sind Teil von einem Verkehrssystem, was mehrere Modalitäten hat. Ich bin zum Beispiel jetzt auch mit der Bahn nach Berlin gereist, weil es gibt ein gutes Angebot, der Sprinter von München nach Berlin, 4 Stunden, super. Wenn man sich das Netzwerk anschaut, dann hat man in Deutschland eine Art, also anders als zum Beispiel in Frankreich, hat man ein Sternnetzwerk, in der Mitte ist Paris. Um die gleiche Zahl der Prioritätsstrecken zu bedienen, hat man in Deutschland zweimal so viel Bahnkilometer als in Frankreich, weil es von Hamburg nach Frankfurt, nach München, nach Berlin ist quasi ein, ja, was für eine Form ist das geometrisch? Kein Viereck, aber irgendwie ein Multieck, ja. Und das sind halt Korridors zwischen den Ballungsräumen. Lass uns das mal in einen Kontext bringen, von wie viele Menschen reisen denn auf Strecken bis 150 bis 600 Kilometer? Das entnimmt man aus der Verkehrsverflechtungsprognose des Bundesverkehrsministeriums. Jährlich sind das 1,2 Milliarden Reisende. 120 Millionen fahren Fernzug, 10%. Vor Corona sind 36 Millionen geflogen, das sind jetzt nur noch 12 Millionen, weil das Netzwerk innerdeutsch ist eigentlich zusammengebrochen. Nicht wegen der Nachfrage, sondern wegen dem Angebot. Und das bedeutet, dass über 1 Milliarde Reisenden sind heute mit dem Pkw unterwegs, der motorisierte Individualverkehr, so wird das in der Tabelle erklärt. Das heißt, es ist keine Konkurrenz zur Bahn, ganz im Gegenteil, die Bahn ist auch Teil des Verkehrssystems. Die Bahn ist auch ausgelastet. Man kann jetzt nicht plötzlich mit 10% Kapazitäten erhöhen. Und das bedeutet, dass wenn ich heute in eine Stadt wie Friedrichshafen bin oder Paderborn, das sind mittelgroße Städte mit Flughäfen, mit Industrie, wohlhabende Menschen, die haben kein Verkehrsangebot, weder ICE noch Linienverkehr. Also fahren die Menschen mit ihren Dienstwagen oder mit ihrem Privat-Pkw quer durch Deutschland, müssen übernachten und so weiter und so fort. Das heißt, wir bieten eine neue Verkehrsmodalität, die dazwischen hineinpasst und für gewisse Reisen ein Zeitersparnis bietet gegen einen Preis, den man vertreten kann.
Eine Lücke, die ihr mehr oder weniger besetzen könnt. Vielleicht ganz kurz zum Flugzeug selber. Also das ist ja ein geplanter 9-Sitzer plus 2 Piloten, wird allerdings auch mit einem Piloten steuerbar sein.
Ja.
Das heißt, irgendwie so zwischen, naja, 9 Passagiere plus 2 potenzielle Piloten.
Ja.
Wie teuer wird denn so eine Reise denn sein? Also 400 Kilometer gibt ihr, glaube ich, an als maximale Range. Ja. Das wäre dann die Poolstrecke.
Ja. Also wir haben eine Studie durchgeführt, da haben wir auch ein Paper veröffentlicht oder auch peer-reviewed. Fangen wir erstmal an, was ist man bereit zu zahlen? Und da haben wir wieder diesen Datenset genommen, haben auch unterschiedliche Reisenden-Typen. Das sind Geschäftsreisende, ist es ein Familienbesuch, ist es Urlaub und was hat man heute als Verkehrsmittel? Und man stellt fest, dass ab 50 Cent pro Sitzkilometer, also bei 400 Kilometer wäre dann der Preis 200 Euro, bis 80 Cent sind zwischen 24 und 36 Millionen Reisende bereit, ihr Verhalten zu ändern, weil sie für den Geld gerne diese Zeitersparnis haben. Ein Drittel dieser Reisende sind Geschäftsreisende, zwei Drittel sind Nicht-Geschäftsreisende. Das heißt, auch Privatpersonen würden gerne ein paar hundert Euro zahlen, damit sie schneller am Ziel sind. 50 bis 80 Cent Preis. Was kostet dann der Sitzkilometer für unser Kunde? 43 Cent. Das bedeutet, dass Betreiber von dieser Kurzstrecken, und ich bringe nochmal in Erinnerung, Kurzstrecken sind heutzutage sehr unprofitabel. Sie dienen vor allem einem Netzwerk, wenn man zum Beispiel mit der Cityline nach München fliegt und dann umsteigt auf einen Flug nach New York, dann wird quasi der Zubringer mehr oder weniger subventioniert, weil das Geld wird verdient auf der langen Strecke. Und viele Regionalbetreiber sind pleite gegangen, vor allem jetzt, wo die Spritpreise wieder hochgehen aufgrund von geopolitischen Entwicklungen, haben die so eine kleine Margen, dass jeder Schwenkung in deren Kostenmodell gleich zu Verluste leitet. In diesem Fall hat man das Potenzial von 80-100% Margen. Also das ist das erste Mal in der Geschichte der Luftfahrt, dass die Luftfahrt an sich ein hochprofitables Geschäft werden kann. Ich mache manchmal den Scherz, wir sind eigentlich ein Fintech, wir machen Aviation profitabel.
Wunderbar. Und das muss man ja dazu sagen, ja, klimaneutral, wenn nämlich dann diese elektrischen Flieger ja auch durch erneuerbare Energien dann gespeist werden.
Ja.
Wer sind denn jetzt eure direkten Zielgruppen? Weil ihr werdet eine Airline selber ja nicht betreiben.
Genau. Wir haben jetzt hier auf der Messe bekannt gegeben, dass wir jetzt über 100 Bestellungen in den Büchern schreiben konnten. Das sind insgesamt, wenn ich mich nicht tausche, 9 Kunden. Unterschiedliche Kunden, das sind teilweise Betreiber, die jetzt schon in dem Segment Business Aviation unterwegs sind und mit ähnlich großen Neunsitzer fliegen, kurze Strecken. Da ist eine Flugschule dabei, ein Regionalbetreiber dabei, der Inselflüge durchführt, da ist ein Lessor dabei und noch ein paar andere Entities, die wir nicht bekannt geben dürften. Aber es ist eine Mischung von regional, ja, und ein Regional Airline, ganz wichtig. Die Avanti Air aus Deutschland ist ein Regional Airline, über 30 Jahre aktiv. Also das sind unterschiedliche Betreiber, die aber alle mit diesem Fluggerät arbeiten können.
Also 100 Bestellungen jetzt schon vorab, aber
über 100,
okay, so ist die Sprachregelung. ihr seid ja jetzt noch nicht so weiß, ne? Also ihr liefert ja quasi erstmal ein Versprechen ab. Wo steht ihr denn jetzt gerade in der Entwicklung und wann wird es denn tatsächlich auch diesen ersten kommerziellen Flug geben?
Der erste kommerzielle Flug gibt es ab 2030. Und jetzt kann man, es ist eine Perspektivefrage, ist man noch nicht weit oder ist man schon weit? Ich würde auf jeden Fall verteidigen wollen, dass wenn solche namenhafte, seriöse Luftfahrtunternehmen, und du weißt, in der Luftfahrt ist Reputation alles, es geht um Sicherheit, dass die in dieser Phase sich bereit erklären, sich namentlich an uns zu verbinden und Bestellungen auszulösen, bevor wir geflogen sind, ist ein hohes Zeichen von Vertrauen. Das heißt, für die Unternehmen sind wir weit genug. Nochmal eben als schöne Anekdote, der A320, das erfolgreichste kommerzielle Luftfahrzeug aller Zeiten, hatte bei ihren Anfang 96 Bestellungen. Es sind jetzt über 20.000 geworden. Und wo sind wir denn? Wir haben noch nichts geflogen und auch mit Absicht. Viele Unternehmen in dieser Branche haben in den letzten Jahren sehr viel Geld ausgegeben, damit sie Demonstratoren in die Luft hineingebracht haben. Sehr beeindruckend. Hat aber zu nichts geleitet, weil man kann die nicht zulassen. Wir sind eine Industrie, die nach der Pharma vielleicht die höchst regulierte Industrie der Welt ist. Das heißt, wenn man es nicht zulassen kann, kann man es nicht verkaufen. Und wir werden erst dann den Flieger bauen, wenn wir ihn zulassen können. Das heißt, wir haben sehr viel Designarbeit betrieben. Wir haben sehr viele Batterieprototypen gebaut, weil das ist der neue Teil, der neu zugelassen wird. Der Flieger selbst ist klassisch. Und wir haben mit den Luftfahrtbehörden, in diesem Fall die europäische EASA, die Zulassungsbasis festgelegt, aber auch die sogenannte Means of Compliance. Das sind quasi die Tests, die man durchführt, womit man dann bestätigt hat, ich erfülle die Regularien und wir werden jetzt zugelassener Entwicklungsbetrieb. Und gleichzeitig haben wir das Flugzeug konstruiert und auch die Lieferanten ausgewählt, mit denen wir das zusammenbauen. Das heißt, in den kommenden 100 Wochen, das ist auch, wie der Marketing-Speaker hätte halt auch ja 2 Jahren sagen können, wenn wir dann die erste Bauteile anfangen zu fertigen, das erste Flugzeug zu assemblieren und dann den Erstflug schaffen. Und das erste Flugzeug wird dann auch zulassungskonform. Das heißt, ich kann das für mein Zulassungsprogramm verwenden, was zu einer Typzulassung leitet. Das ist kein Demonstrator.
Du hast mir ja gerade schon sehr anschaulich draußen erklärt, dass obwohl es eine Einpropellermaschine ist, wir sitzen hier ja auch in einem Cockpit gerade auch drin.
Ja.
Gängigerweise natürlich normalerweise ein höheres Sicherheitsrisiko deswegen bestehen kann bei konventionellen Fliegern, wenn nämlich dieser Propeller ausfällt und die Maschine, die dahinter liegt, dann hat man erstmal natürlich ein Problem. Aber ihr habt dieses Problem ja nicht, sondern ihr habt einen ganz klaren Sicherheitsvorteil hier.
Genau. Bisher war es natürlich so, dass man pro Flugzeugmotor einen Propeller hatte und mit elektrischen Motoren kann man mehrere auf eine Welle packen und einen einzelnen Propeller haben. Also der andere Äquivalent sind zum Beispiel Hubschrauber, der hat einen Rotor, aber hat auch manchmal 2 oder 3 Motoren. Aber dann hat man ein komplexes Getriebe und das ist dann sehr wartungsintensiv. Wir haben einen sogenannten Direct Drive. Jeder E-Motor ist mit einer Freilaufkupplung verbunden und der Freilaufkupplung mit einer Welle. Und die Freilaufkupplung kann man nur in eine Drehrichtung verwenden, sonst läuft er frei. Wie auf dem Fahrrad mit mehreren Gänge. Und das bedeutet, dass wir 2 Motoren haben, die die Regularien für kommerziellen Lufttransport bedienen können, aber nur einen einzelnen Propeller. Das ist effizienter, ist auch sicherer. Wenn ein Motor ausfällt, habe ich nicht die Asymmetrie. Und der Propeller selbst fällt eigentlich auch nicht aus. Wir haben einen bereits zugelassenen Propeller. Es gibt keinen Unfall, wo der Propeller ausgefallen ist. Also übrigens, dieser Propeller ist so kräftig, jeder Vögel, der da durchfliegt, wird total verhaxelt. Also das ist kein Risiko. Dass ein E-Motor ausfallen kann, ist dann, also dafür haben wir designt. Und der verbleibende E-Motor hat immer noch so viel Leistung, dass man noch alle Flugphasen komplett bedienen kann. Das ist auch das erste Mal, dass Ausfall eines Flugzeugmotors zu einem Minor-Event gerechnet wird bei uns.
Ich bin ja selber Hobbypilot und weiß auch, selbst wenn alle Motoren ausfallen, kann man immer noch in einen kontrollierten Sinkflug übergehen, ja. Und wahrscheinlich auch in diesem Flugzeug. Und ja.
Da möchte ich nochmal extra darauf aufmerksam machen, dass wir einen besonders hohen Gleitwinkel haben. Weil wir Batterien haben, haben wir generell weniger Energie an Bord. Und das müssen wir kompensieren mit diesen hochgestreckten Flügeln, wie ein großer Motorsegler. Und dadurch haben wir einen extrem hohen Gleitwinkel. Wir haben einen Gleitwinkel von fast 25. Was bedeutet das? Wenn ich auf 10 Kilometer höher fliege, dann kann ich noch 10 mal 25 ist 250 Kilometer segeln. Das heißt, sollte wirklich alles ausfallen, was ja sehr unwahrscheinlich ist, dann habe ich keinen Senkflug, sondern ich habe einen normalen Segelflug.
Du bist ja Segelpilot, hast du mir vorhin schon erzählt. Also insofern kann man sicherlich in großer Sicherheit wiegen. Was müssen denn trotzdem Passagiere wissen? Gibt es andere Bedenken, die man haben könnte? Man spricht ja bei den Elektroautos manchmal davon, dann gibt es diese Brände und so. Ja. Also ist das dann nochmal ein anderer Risikofaktor an der Stelle, die das Risiko nochmal erhöhen könnten?
Naja, die Flugsicherheit ist die gleiche. Das heißt, die Luftfahrtbehörden werden niemals die Flugsicherheit geringer machen. Niemals. Das ist unsere Industrie eigen. Das heißt, sie haben für sich überlegt, wie können wir die gleiche Sicherheit gewährleisten oder sogar erhöhen bei einem elektrischen Flugzeug. Und dann hat man natürlich festgestellt, es gibt sowas wie spontane Batteriebrände. Man erinnert sich vielleicht noch an einem Handymarke, wo dann spontan Batterie ein Feuer gefasst hat. Bei E-Autos sind die Kriterien bisher gewesen, das Gehäuse muss irgendwie 5 Minuten aushalten, damit man die Straße verlässt, das Auto verlässt und die Feuerwehr anruft und das Fahrzeug ist verloren. Hier haben die Behörden gesagt, naja, das können wir natürlich nicht erlauben. Das heißt, das Battery Pack, das Gehäuse, muss ein unvorhersehbarer Brand containen. Und das Flugzeug selbst darf davon eigentlich nichts erfahren. Deswegen haben wir Battery Packs entwickelt, die wie ein kleiner Backofen funktionieren. Denken Sie mal an Ihre Einbauküche. Da ist ein Backofen drin. Und die Schränke und Regale sind nicht feuerfest, aber der Backofen schon. Und das heißt, wenn sollte ein spontaner Batteriebrand im Gehäuse entstehen, dann ist das Pack, das Gehäuse, feuerfest. Es gibt eine Art Überdruckventil, was auch der Druck aus dem Pack und aus dem Flieger heraus leitet. Und nach der Landung wird das defekte Pack rausgeholt und ein neues eingebaut. Wir gehen davon aus, dass es eigentlich nie passiert, aber es ist dafür konstruiert, dass es passieren kann und dass es kein Problem ist.
Du hast ja gerade schon erwähnt, dass ein riesengroßer Vorteil auch die geringere Wartung wahrscheinlich ist. Das heißt, die Betriebskosten dann für die Airlines werden dann auch sehr viel geringer dann ausfallen.
Naja, man hat immer noch Reifen und Bremsen und alle Standardteile. Der große Unterschied ist beim Flugzeugmotor. Heute ist es so, dass ein Flugzeug, also die größte Wartungsintensität ist bei den Flugzeugmotoren. Wenn man die fristgerecht wartet, dann kann das Flugzeug bis in Jahrzehnten sicher geflogen werden. Ist aber irgendwann sehr teuer. E-Motoren sind mehr oder weniger wartungsfrei. Fit and forget. Vielleicht muss man mal ein Lager tauschen. Und dann gibt's die Batterien. Die Batterien wird man wohl tauschen müssen aufgrund der Alterung. Das gibt aber den Vorteil, dass man dann auch, wenn neuere Batterien zur Verfügung stehen, also bessere Chemie, dass man dann auch das Flugzeug nicht nur wartet, sondern hochrüstet bei einem Batterietausch. Und das ist auch das Hauptthema in unserem Geschäftsmodell. Wir verkaufen ein Flugzeug, hat einen Lebensdauer von 20 Jahren plus. Und 20 Jahren plus, wenn wir Umsätze bekommen für Batterietausch. Und je nachdem, wie intensiv man fliegt, wird man jährlich oder alle 2 Jahren oder alle 3 Jahren Batterien tauschen müssen. Aber im Schnitt dafür weniger zahlen, als was man heute für ein Triebwerkwartung zahlt.
Wir haben gerade schon so ein bisschen über die Wirtschaftlichkeit auch gesprochen. Ja. Ab wann ist denn die Wettbewerbsfähigkeit gegeben zu konventionellen Fliegern der gleichen Größenordnung?
Wir haben natürlich eine Leistungsbeschränkung. Wir fliegen jetzt 400 Kilometer kommerziell Instrumentflug, können mit 4 Insassen, also mit weniger Passagiere und auf Sichtflug bis 550 Kilometer fliegen. Und es gibt bestehende Flugzeuge, die können viel weiter fliegen. Aber innerhalb von dieser Strecke sind wir unschlagbar, was die Betriebskosten anbelangt. Nicht nur im Vergleich zu gleich großen Flugzeugen, sogar bis Flugzeuge mit 50 Sitzen. Also unser Sitzkilometer lässt sich messen mit Flugzeugen von mit ungefähr 50 Sitzen. Der Anschaffungspreis einem 50-Sitzer ist einigermaßen größer als unsere. Und der weitere Vorteil ist, der 50-Sitzer funktioniert nur, wenn man auch um die 50 Sitzen belegen kann. Das heißt, viele Strecken sind dann nicht wirtschaftlich, weil man vielleicht 30 Fluggäste hat. Ja, das beste Beispiel ist hier in Norwegen, wo das Flugnetz auch subventioniert wird, weil man möchte, dass da im hohen Norden die Menschen wohnen. Wird das subventioniert, da ist dann 39 Sitze, den man dort hat, in der Regel mit 10 Plätze belegt. Bei uns haben wir nur 9 Sitze, ab 4 Fluggäste ist der Flug profitabel und kann man sich auch erlauben, Verkehrsverbindungen in Stand zu halten, wo es nur wenige Fluggäste gibt.
Und die Kosten werden sicherlich auch gesenkt, wenn ein gewisser Skalierungseffekt dann auch eintritt. Das heißt, je mehr ihr dann produziert, also stimmt A, der Effekt, und B, was ist denn jetzt überhaupt schwieriger? Also die Entwicklung des Flugzeuges oder später hinten raus dann die industrielle Produktion?
Also es wird eigentlich noch besser. Heute muss ich als jeder, der Emissionen verursacht, muss Zertifikate kaufen. Wenn ich heute einen 9-Sitzer habe und ich muss 4 Jahre Zertifikate kaufen, damit habe ich den Anschaffungspreis von meinen elektrischen Flieger schon finanziert. Es zahlt sich selber zurück. Die Spritpreise werden nur höher, nicht nur aufgrund von geopolitischen Ereignissen wie jetzt, aber auch aufgrund von Beimischquoten. SAF ist sehr teuer. Das heißt, in dem Segment, wo ich fliegen kann, sage ich mal Reichweite und Nutzlast, bin ich jetzt schon unschlagbar und die Lücke wird größer. Das heißt, wenn das einmal fliegt und zugelassen ist, wird jeder Betreiber das kaufen wollen. Jetzt ist natürlich noch, gibt es die ersten Kunden, die dran glauben und den ersten sein wollen. Und wenn es einmal fliegt, werden alle das haben wollen. Das Flugzeug ist super einfach. Das heißt, eine Flugzeugfertigung von so einem Flugzeug zu skalieren, ist nicht schwierig. Was heißt Skalierung? Wenn wir ein paar hundert Flieger im Jahr bauen, bauen wir schon sehr viele Flugzeuge. Bei E-Autos macht es eher Sinn ab Millionen, weil das Ratio zwischen Entwicklungskosten und Stückkosten ist extrem hoch. Deswegen ist auch diese Flugzeuggröße so spannend. Wir sind in der allgemeinen kleinen Luftfahrt unterwegs, CS23. Da sind die Entwicklungskosten noch in Millionen gerechnet. Große Verkehrsflugzeuge werden in Milliarden gerechnet. Aber wir können das Flugzeug in eine kommerzielle Anwendung einsetzen und deswegen einen gigantischen Markt damit betreiben.
Und das ist sicherlich auch das überzeugende Moment für eure Investoren, also hier reinzugehen. Ja. Kannst du da so ein bisschen was zu erzählen, wo ihr gerade steht? Welche Shareholder habt ihr?
Ja.
Finanzierung?
Ja, wir haben also in 22 die erste Finanzierungsrunde gemacht. Und da war natürlich elektrische Luftfahrt noch ein bisschen mehr en vogue, als es heute ist. Wir haben sehr gute Investoren, also die Seed-Runde hat damals V-Squared geleitet mit, und dann kam Project A, Andreas Cooper war mit dabei, dann die Series A World Fund. Wir haben einen strategischen Investor, Schwarz, und einen niederländischen Investor, Innovation Quarter. Und sind jetzt auch wieder am Fundraisen. Und es gibt natürlich, aber in der Zwischenzeit sind ein paar Firmen nicht mehr da, die aber sehr präsent und sichtbar waren. Und das hat natürlich sehr viele Investoren, die vielleicht von sich aus keinen Luft- und Raumfahrt-Hintergrund haben, einigermaßen verunsichert. Ich rede natürlich vom Unternehmen Lilium, also auf der einen Seite das Thema elektrische Luftfahrt bekannt gemacht hat. Jeder hat das Unternehmen gekannt. Es hat auch viele gute Menschen nach München gebracht. Wir haben einige Kollegen übernehmen können und auch die Batteriefabrik in Oberpfaffenhofen. Auf der anderen Seite hat es viele Investoren verunsichert. Oh, die haben es leider nicht geschafft. Wieso könnte das dann mit euch besser klappen? Und das müssen wir natürlich erklären, dass die Zulassungsstrategie komplett anders ist, dass es ein konventioneller Flieger ist. Aber am Ende des Tages ist, glaube ich, wichtig, dass die Kunden, die diese Industrie verstehen, sich entscheiden. Wir haben echte Operator, die echte Menschen auf echte Strecken fliegen, die sich für unser Flugzeug entscheiden. Und dementsprechend sind wir auch jetzt, finden wir auch neue Investoren, oder ich kann jetzt nicht jemand nennen, weil das alles noch läuft, aber es gibt immer noch gute Investoren, die, wenn sie es verstehen, einsehen, das ist eine riesen Chance.
Du bist ja selber Luftfahrtingenieur, warst bei Airbus früher, also kommst eigentlich aus der Branche auch heraus. Alles, was du jetzt gerade so präsentiert hast, klingt ja alles sehr logisch aufeinander aufbauend. Natürlich mit längeren Entwicklungszyklen, das kann man sich auch denken bei der Flugzeugherstellung und Entwicklung. Aber von den Kosten, vom Geschäftsmodell, von der Technologie klingt das alles sehr, sehr spannend und reibungslos.
Ja.
Gab es trotzdem große Fehleinschätzungen, die du gehabt hast?
Nicht auf der technischen Seite auf jeden Fall, weil ich habe mein ersten Elektroflugzeug in 2007 konstruiert, als Student. Also ich denke schon über 19 Jahren darüber nach. Außerdem haben wir ein fantastisches Team. Unser CTO war über 22 Jahren für Zulassung zuständig im Dornier-Umfeld, der Markus Kochskemper. Unser Chief Business Officer war über 20 Jahren in kommerziellen Rollen in der Luftfahrt tätig. Erstmal bei Air France KLM in dem Wartungsbereich und später hat eine gigantische Leasing Company aufgebaut, Castle Lake Aviation, bis 15 Milliarden Assets. Und dann im weiteren Team haben wir Ingenieure, die zum Beispiel in Airbus-Forschung, Lilium. Also wir haben Kollegen, die seit 12 Jahren Batterien in die Luft hineinbringen, die Zulassung betreiben. Also wir haben gemeinsam ein Projekt definiert, wo es nur um die Ausführung geht. Es gibt keine Unknowns, es gibt keinen Science Risk, keinen Certification Risk. Es kostet trotzdem Geld. Das heißt, unsere Herausforderung ist in dem Sinne, immer genug Kapital zu mobilisieren, damit wir die nächste Phase finanzieren können. Bisher haben wir alles getan, was wir versprochen haben, haben alle Ziele erreicht, weil wir genau am Anfang wussten, wie es geht.
Und die Zeitschiene, die du vorhin ja skizziert hast, jetzt sind wir ja im Jahre 2026 und 2030 soll es den ersten kommerziellen Flug geben. Ja. Ist das jetzt eine Zeitlinie, wo du sagst, das ist jetzt so einigermaßen machbar, oder ist das schon so ein bisschen Druck, weil die Investoren hinterstehen? Und wie geht ihr mit dem Trade-off um zwischen, naja, schon Perfektion und Sicherheit? Und es muss ja wirklich auch passen, weil wenn es scheitert, dann scheitert es. Und eben andererseits dann trotzdem auch die Erwartungen per Geschwindigkeit zu erfüllen, dass dann irgendwann mal der Business Case losgeht.
Also die Geschwindigkeit vom Projekt wird nur getrieben vom verfügbaren Kapital. So einfach ist es, weil wir einen Großteil der Kosten in der Supply Chain haben. Ich kann Lieferanten nur dann beauftragen, wenn ich sie bezahlen kann. Und wir fokussieren uns natürlich in-house vor allem auf der Kerntechnologie, der elektrischen Antriebsstrang. Fertigen Batterien haben jetzt auch hier auf der Messe der erste Batteriekunde bekannt gegeben, das Unternehmen General Atomics. Kauft jetzt bei uns Batterien ein für einen Dual-Use-Zweck, weil das sind flugsichere Batterien. Also ich habe ja an ganz große, komplexe Projekte gearbeitet früher. Das Neue für mich ist, Unternehmer zu sein. Das bin ich quasi. Ich bin Flugzeugbauer, der Unternehmer geworden ist, weil ich unbedingt diese Vision realisieren wollte und habe mich dann sehr kluge und schlaue und motivierte Menschen um mich herum versammelt, die dann die Themen abdecken, die ich nicht konnte oder noch nicht getan habe oder gemacht habe. Ich wundere mich eigentlich, warum nicht alle genau diese gleiche Strategie verfolgen, weil die Flugtaxen sind halt sehr komplex, ganz große Zulassungsanforderungen und der Markt ist eigentlich sehr klein. Dieser Markt ist gigantisch. Die Entwicklungskosten sind, naja, vertretbar. Wir haben hier in Europa, sogar in Deutschland, auch ein komplettes Ökosystem und Zulieferketten. Wir haben eine sehr bereitwillige Luftfahrtbehörde, der uns aktiv unterstützt. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass es die Trump Administration ist, die mehr für die elektrische Luftfahrt tut, als alle anderen Regierungen, die gerne darüber reden. Das muss man auch mal feststellen.
Das ist interessant. Jetzt hast du dich jetzt vor allen Dingen auf dieses Segment hier fokussiert. Ja. Ihr müsst euch auch fokussieren. Ja. Das ist jetzt, das sind die 400 Kilometer, das ist der 9 bis 11 Sitzer. Ja. Siehst du denn auch eine Zukunft der elektrischen Fliegerei, also in größeren Größenklassen? Drunter sicherlich schon. Ja. Ultraleichtflieger, da kriegen wir, da gibt es ja auch schon erste Konzepte oder erste auch fliegende Flugzeuge tatsächlich. Ja. Wo siehst du die Grenzen der elektrischen Fliegerei und bis wohin kann es gehen?
Ja, das kann man mit zwei Perspektiven beantworten, eine technische und eine geschäftliche. Die technische Grenzen liegen weit überhalb von das, was wir gerade bauen. Also ich würde jetzt ich weiß nicht, wann in der Zukunft man diesen Podcast nochmal zurückhört, aber ich würde jetzt mal platzieren, bis 2040 sind alle Strecken bis 800 Kilometer, bis 50 Sitzen elektrifiziert oder je nachdem, wie viele Flugzeuge man bauen kann. Es können herkömmliche Flugzeuge nicht mehr mithalten. 800 Kilometer, 50 Sitzen. Was bedeutet 800 Kilometer? Das sind die Hälfte aller Flüge weltweit sind unter 800 Kilometer. Es gibt dann irgendwann eine physische Grenze. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dann irgendwann bis 1000 oder, aber wir werden sicherlich nicht mit 100 Leute nach New York elektrisch fliegen, wenn wir nicht einen gigantischen Durchbruch in den Energieträger bekommen. Es sei denn, wir bekommen jetzt, keine Ahnung, Miniatur-Kernfusionssysteme oder so. Ich möchte hier nichts ausschließen, was ich nicht kenne, wo ich mich nicht auskenne. Aber wenn man sich die Chemieverbesserung anschaut, was wir in den letzten 20 Jahren gesehen, was in den nächsten 20 Jahren vorhergesehen wird, oder auch, was wir skalieren können mit der gleichen Stand der Technik, ist quasi bis 40, 50 Sitzen, 800 Kilometer in den nächsten 15 Jahren oder 14 Jahren 100% machbar. Aus der Business-Seite muss man aber sich die Frage stellen, mit welchem Produkt fange ich an? Einen größeren Flieger zulassen kostet Milliarden. Macht man das als Erstprodukt, als Startup? Ich war lange im Airbus-Unternehmen, das ist mein erstes Programm, A380. Ich habe auch an F-35 Tankkappenjäger gearbeitet, große, komplexe, teure Projekten. Das kann man nicht stemmen als Startup. Unmöglich. Aber der Markt für Neunsitzer ist auch nicht klein. Es gibt 21.000 Neunsitzer in der Welt, die sind im Durchschnitt 30 Jahre alt. Das heißt, ich habe einen sicheren Kernmarkt, den ich bedienen kann. Und darüber hinaus habe ich ein Upside, wenn all diese neue Flugbewegungen entstehen, wird der Markt größer sein als der aktuelle Neunsitzermarkt. Das heißt, ich habe einen relativ sicheren Anfangsprodukt ausgewählt. Und ich erinnere mich an ein Buch über Strategie, wo erklärt wurde, wie die japanischen Autohersteller den amerikanischen Markt erobert haben. Die haben angefangen mit kleine, leichte Fahrzeuge, wo sie nicht in den direkten Wettbewerb gegangen sind mit den größeren amerikanischen Autohersteller. Haben sich eine Reputation aufgebaut für Qualität und Effizienz und irgendwann sind sie auch mit größeren, schweren Pickup-Trucks auf den Markt gekommen. Aber nicht zuerst. Und so ist es hier auch. Wir fangen hiermit an. Wir haben auch übrigens in Europa fast keine General Aviation Firmen. Und irgendwann werden wir dann auch einen größeren Flieger bauen können. Aber erstmal müssen wir diesen Flieger entwickeln und zulassen.
Hochfaszinierend. Du führst sicherlich auch viele Interviews und viele Gespräche. Welche Frage wird dir meistens nie gestellt, obwohl sie eigentlich sehr, sehr wichtig wäre?
Oh, ist ja fast philosophisch. Also ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist auf deine Frage. Aber die meisten Fragen werden gestellt in der Annahme, man muss noch mal sehen, ob das geht. Oder wie mutig, dass ihr das versucht. Oder wir hoffen, dass das klappt. Oder... Und die Fragen, die weniger gestellt werden, sind, sage ich mal, reine Klärungsfragen, weil technisch ist alles vorhanden, regulatorisch ist alles vorhanden, es ist eine reine Frage der Execution. Wir haben das beste Team mit ausreichenden Mitteln, wenn wir alles ausführen können. Also die Frage nicht gestellt wird, wie weit seid ihr denn und funktioniert das denn eigentlich? Und es ist eigentlich ein absoluter No-Brainer. Und die Fragen, die manchmal fehlen, also die Fragen werden schon gestellt, aber nicht im Interviews, wird er jetzt nur ein Unicorn oder eher Dekakorn oder I don't know. Weil wenn man es einmal verstanden hat, dann sieht man das Potenzial richtig. Aber du bist jetzt Pilot, ja, du kennst dich aus, aber die meisten Menschen, für denen ist ja Luftfahrt fast was Magisches. Und es muss mal sehen, ob das dann überhaupt funktioniert. Im Vergleich zu manche anspruchsvolle Projekte, die es gerade gibt, ist es ein relativ, ja, ich soll jetzt nicht sagen Low-Tech, aber es ist...
Also was man ja auch wissen muss, ist, dass anders als die Annahmen in der Fliegerei ja alles, wirklich alles durchdacht ist. Also wir sind ja in einem Hochsicherheitsumfeld.
Ja.
Das heißt, dieses Trial and Error, wie man das auch in anderen Projekten macht, ne? Dass man einfach mal so losstartet, ja. Auch dann scheitert man und dann fängt man wieder von vorne an. Das ist ja eigentlich als Philosophie, als DNA und kulturell in der Fliegerei ja gar nicht veranlagt. Ja? Also wenn man das weiß, dann müsste man ja eigentlich auch nochmal eine viel größere Wahrscheinlichkeitszurechnung auch haben, dass es auch tatsächlich funktionieren kann.
Oh, ich glaube, das wird aber anders durchgeführt. Wir bauen und testen viel.
Klar, aber bis zur Zulassung dann wird das dann der Fall sein, dass das alles wirklich gut durchdacht
genau,
ist.
Genau, das heißt, wir bauen jetzt Battery Packs, lassen jetzt im Inneren einen Batteriebrand entstehen mit Absicht und schauen dann, wie sehr sich das Gehäuse dann bewährt. Ja. Und dann hat man ein paar Sachen gefunden, dass es grundsätzlich zum Beispiel funktioniert, aber hier müssen wir, keine Ahnung, irgendwie eine andere Dichtung nehmen oder irgendwas. Ja, Optimierung, es ist ein iterativer Prozess. Aber das heißt, dann haben wir das Grundsystem auf Sicherheit geprüft, dann geht's mal in den funktionalen Test, dann haben wir nicht nur ein Batteriepack mit Batterien drin, sondern der kann auch laden und entladen. Haben wir zum Beispiel jetzt in der ersten Kampagne über 3000 Stunden quasi Flüge simuliert im Labor und alles getestet. Dann geht's der nächste Schritt mit der Integration E-Motor und Battery Packs im Labor. Fehlerfälle simulieren, da fällt das hier aus. Greifen meine Sicherheiten. Ich habe zum Beispiel Sicherheiten und Kontaktoren, wie in jedem Hausnetz auch, ja, im Schaltschrank. Das hat man im Flugzeug auch, aber es muss dann auch auf höher funktionieren und in einer anderen Geschwindigkeit. Und dann werden wir im nächsten Jahr auch das komplette Antriebssystem, so ungefähr bis 1 Megawatt, im Labor aufbauen. Wir nennen das der Copper Bird, der Kupfervogel. In der Industrie heißt es meistens Iron Bird, aber wir haben ja eher Kupfer als Eisen. Und dann werden wir quasi alle Flüge schon mal am Boden geflogen haben und dann werden wir eine Genehmigung bekommen, das im Flugzeug einzubauen und dann den Erstflug durchzuführen. Übrigens, wenn wir dann auch schon mal einen ersten Flügel gebaut haben, den quasi biegen bis er brecht, damit wir bestätigt haben, die Konstruktionsberechnungen stimmen. Der bricht erst, wenn man eine Last erreicht, die man im Flug nie erreichen wird, der Ultimate Load. Das Fahrwerk haben wir ein paar Mal fallen lassen. Also eigentlich ist jeder Teil einzeln erprobt worden oder teilintegriert und dann beim Erstflug testet man alles zum ersten Mal komplett integriert. Da sind dann Flugversuchspiloten an Bord, die sind hoch ausgebildet. Aber man möchte eigentlich, dass der Erstflug so langweilig ist, wie es nur geht, weil alles, was schief gehen kann, hat man schon am Boden ausprobiert und festgestellt.
Eine schnelle Abschlussfrage jetzt dann doch noch, wenn wir in 10 Jahren nochmal ein Gespräch führen, auf was schaust du dann zurück, was für dich dann der Erfolg gewesen wäre?
Ja, ich denke, wir alle im Unternehmen bei Viridian möchten was beitragen und hinterlassen und uns da Teil von fühlen. Das heißt, wenn in 10 Jahren, also 2036, wir es quasi für den normalen Reisende super normal ist, dass man schaut, oh, ich muss jetzt dorthin, und ich buche jetzt einen Flug mit zum Beispiel Avanti Air, mit einem Microliner, weil ich damit zeitgerecht und günstig hinkomme. Und es gibt weder Flugscham, noch ist es zu teuer und noch gibt es eine Lärmbelästigung, dass es quasi Teil der Gesellschaft geworden ist, womit Menschen schnell und sicher reisen können und jeder das für eine Normalität hält, wie zum Beispiel wir, keine Ahnung, irgendwann war, am Anfang war es irgendwie was Besonderes, ein Handy zu haben und ja, jetzt haben wir alle irgendwie 3, weil die 2 alten auch noch funktionieren irgendwie. Dass es Teil der Normalität der Gesellschaft geworden ist und die Gesellschaft auch verbessert hat und dass wir zurückschauen und sagen können, das haben wir geschafft. Und das gilt für uns alle, für mich natürlich als Gründer, aber auch alle anderen sind auch Teilnehmer da.
Ivo, ganz herzlichen Dank und ich will jetzt nicht sagen, ich hoffe, sondern ich bin mir ganz sicher, dass ihr damit dann tatsächlich auch in die Geschichte der Luftfahrt auch dann Einzug halten werdet. Und ganz herzlichen Dank erstmal für das Gespräch.
Hat mich sehr gefreut, vielen Dank.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.